Moin, hier kommt dein Gartencoach extra. Lass dich überraschen.
Moin aus dem schönen Hamburg. Kennst du das? Mai, Juni, das sind für mich irgendwie Monate, die kann ich nicht greifen. Die kann ich nicht fassen. Es passiert irgendwie ganz viel. Die sind so wuselig, so viele Termine und Feiertage und Ferien und dann Nichtferien und lange Wochenenden. Ganz viele Menschen in meinem Leben haben jetzt Geburtstag. Irgendwie macht es immer zapp. Auf einmal sind diese Monate vorbei. Geht's dir genauso? Ich sitze jetzt hier und denke mir, das kann doch nicht sein. Wo sind die hin? Ich hatte so eine lange To-Do-Liste für diese Monate. Ich wollte in den Garten, ich wollte dort das Beet neu anlegen. Ich wollte aufräumen, ich wollte auch noch was schaffen und ich wollte mich noch weiterbilden. Und jetzt, ja. Ich habe gestern die Podcast-Folge über blaue Blüten eingesprochen und wollte daraus eigentlich ein Extra machen. Und dachte ich mir, ist doch vielleicht ganz nett, wenn wir schon die Farbe blau haben, dann können wir doch eigentlich auch die ganz klassische Pflanzenfarbe grün noch gleich mit abarbeiten. Also kommt jetzt die Folge über grün und gleich im Anschluss kommt dann die Folge über blau. Deswegen ist das jetzt heute an diesem Mittwoch genauso kuddelmuddelig wie meine letzte Zeit hier im Mai, Juni. Es gibt jetzt eine Doppelfolge blau-grün über blaue Blüten, grüne Blätter, geschuldet meiner letzten turbulenten Zeit und ich will mich gar nicht beschweren. Es ist ganz viel passiert, es ist auch ganz viel Tolles passiert, aber jetzt starten wir rein in die Folge grün. Wenn ich mit anderen unterwegs bin und wir machen zum Beispiel eine Radtour durch die Landschaft, dann sehe ich in der Ferne vielleicht eine wunderschöne, große, alte, knorrige Eiche. Und dann bin ich immer ganz aufgeregt und deute dahin und sage, guck mal da, siehst du dort die wunderbare Eiche? Und dann machen alle das Erdmännchen und gucken und schauen nach links und schauen nach rechts und sagen, wo Jessica, wo? Hier ist so viel grün. Und ich zeige dann wieder ganz aufgeregt, na da, die Eiche mit dem dunkelgrünen Laub. Kriege dann immer als Antwort, es ist doch alles grün, Jessica. Und vielleicht geht es dir genauso. Vielleicht siehst du da draußen einfach nur grün. Dann wäre das doch jetzt ein guter Anlass, sich mal mit dem Grün zu befassen. Und vor allen Dingen möchte ich dich motivieren, einmal hinzugucken. Es ist nicht überall das gleiche Grün. Das Grün einer Eiche ist ein ganz anderes Grün als das zum Beispiel von einer Buche oder das silbrige Grün von einem Lavendel. Jede Pflanze hat ihren eigenen Grünton. Und wenn du das nächste Mal durch den Park gehst, mit deinem Hund eine Runde drehst, mit deinen Kindern auf dem Spielplatz, dann schau doch einfach mal hin. Es hat nicht nur unterschiedliche Formen und Strukturen, es hat auch andere Farbnuancen. Grün ist nicht gleich grün. Pflanzen haben unterschiedliche Grüntöne. Das aus mehreren biologischen und tatsächlich evolutionären Gründen. Der Hauptgrund liegt in den verschiedenen Arten an der Konzentration von Chlorophyll. Es gibt unterschiedliche Chlorophyllsorten. Das Chlorophyll A zum Beispiel ist eher so blaugrün und das Chlorophyll B, das ist gelbgrün. Chlorophyll ist eine Gruppe von grünen Pigmenten mit ähnlicher chemischer Struktur, die in Pflanzen, Algen und Blaualgen unter Wasser, aber auch bei uns an Land vorkommen. Diese Pigmente spielen eine wichtige Rolle bei der Photosynthese. Der Name Chlorophyll leitet sich von den zwei griechischen Wörtern ab, nämlich einmal Chloros, das bedeutet grün, und Phyllon, das heißt Blatt. Chlorophyll wurde erstmals 1817 von dem französischen Chemikern Joseph Bien-Aimé Carventou und Pierre-Joseph Pelletier isoliert. Doch erst im 20. Jahrhundert, mehr als 100 Jahre später, entdeckten Forscher, dass es mehrere Arten von Chlorophyll gibt und bestimmten deren Struktur. Heute sind mehr als 6 Arten von Chlorophyllmolekülen bekannt. Neben dem Chlorophyll enthalten Pflanzen auch noch weitere Farbpigmente wie Carotinoide, das ist so gelb-orange, Anthocyane, rot-violett. Diese überlagern das Grün und erzeugen verschiedene Farbnuancen, von gelbgrün bis blaugrün. Frühjahr und Sommer sind die Pflanzen noch grün, dann kommt die Herbstfärbung. Das Chlorophyll wird dann nicht mehr benötigt und eingelagert, praktisch ins Regal zum Überwintern gepackt. Dann sehen wir die Anthocyane, dann sehen wir die Carotinoide, dann gibt es gelben, roten, teilweise sogar violetten Herbstzauber. Dieser Abbau des Chlorophylls im Herbst erzeugt die charakteristische Herbstfärbung. Aber auch beim Verwelken von Pflanzen kann es zum Chlorophyllabbau kommen. Diese Chlorose, die kann zum Beispiel durch Wassermangel entstehen. Wenn die Pflanze nicht genügend Wasser hat, dann kann sie die Nährstoffe nicht zu den Blättern transportieren. Das bedeutet einen Stopp der Photosynthese. Aber bei dir im Garten kann es zu einer Chlorose auch durch Nährstoffmangel kommen. Hast du bei dir im Gartenboden einen Mangel an zum Beispiel Eisen, dann kann sich das bei deiner Pflanze durch diese Gelbfärbung zeigen. In solchen für die Pflanze ja stressigen Situationen wird das Chlorophyll, der grüne Blattfarbstoff, abgebaut. Zurück bleiben die gelben Farbstoffe, die Carotinoide, und dann färben sich die Blätter zu einem hellen Gelb. Nicht nur deine Gartenpflanzen haben Chlorophyll, auch im Gemüseregal wirst du chlorophyllhaltige Lebensmittel finden. Welches Gemüse hat den höchsten Chlorophyllanteil? Ganz klar, der Grünkohl, aber auch Petersilie und Spinat haben einen hohen Anteil von Chlorophyll. An dieser Stelle erwähnt, es gibt auch Saprophyten, ein schwieriges Wort für einen Podcast. Saprophyten, Bakterien, Pilze und spezialisierte Pflanzen, die nicht oder nur sehr eingeschränkt zur Photosynthese fähig sind, die decken ihren Nährstoffbedarf ganz oder teilweise aus toter organischer Substanz. Die sind an der Entstehung von Fäulnis und auch an Zersetzungsprozessen sehr wichtig. Der überwiegende Anteil der Pilze lebt Saprophyte, aber nicht nur bei der Zersetzung von toten Organismen sind Saprophyten super wichtig, sondern sie reichern auch Mineralstoffe im Boden an. Ohne diese Bodenaufbereitung wären viele Pflanzen gar nicht in der Lage, ihre benötigten Nährstoffe überhaupt abdecken zu können. Unter den Saprophyten finden sich nicht nur Pilze und Bakterien, sondern tatsächlich auch ein paar Blütenpflanzen. Viele Orchideen gehören zu diesen Saprophyten, also Pflanzen, die ihre Nährstoffe nicht oder nur unzureichend aus der Photosynthese beziehen können. Diese Vielfalt ermöglicht es den Pflanzen, in unterschiedlichen Lebensräumen zurechtzukommen. An dieser Stelle fragst du mich vielleicht, Jessica, was macht denn eigentlich das Chlorophyll? Nun, Chlorophyll, das kannst du dir vorstellen wie so ein ganz kleines Solarpanel. Es fängt Sonnenlicht ein und wandelt das dann in Energie um. Diese Energie, die braucht die Pflanze zum Leben. Dieser Vorgang heißt Photosynthese. Chlorophyll ist also ein weltweit verbreiteter Erfolgsstoff des Lebens, überall dort, wo Organismen Sonnenlicht als Energiequelle nutzen wollen. Also das Chlorophyll, das absorbiert vor allen Dingen rotes und blaues Licht aus dem Sonnenlicht. Aber es reflektiert das grüne Licht. Deshalb sehen wir Pflanzen grün. Das ist das Licht, das sie sozusagen zurückwerfen. Warum wird bei der Photosynthese grünes Licht reflektiert? Chlorophyll kann grünes Licht einfach nicht gut einfangen. Die molekulare Struktur von Chlorophyll ist so gebaut, dass es perfekt zu rotem und blauem Licht passt. Wie ein Schlüssel da bei dir in der Haustür. Grünes Licht hat schlichtweg einfach die falsche Wellenlänge und wird deshalb zurückgeworfen, abgeprallt, anstatt absorbiert zu werden. In der Pflanze befindet sich Chlorophyll in den sogenannten Chloroplasten. Das sind winzig kleine Fabriken in den Pflanzenzellen. Hauptsächlich findest du die in den Blättern. Ohne Chlorophyll können Pflanzen keine Photosynthese betreiben. Das bedeutet keine Energie für die Pflanze und auch kein Sauerstoff für uns Menschen. Ja, Chlorophyll ist wie ein Koch, der aus Sonnenlicht, Wasser, Kohlendioxid ein leckeres Pflanzenenergieessen produziert. Als Bonus gibt es dann Sauerstoff für uns. Nun legst du vielleicht den Kopf ein bisschen schief, denkst dir, Jessica, das ist jetzt aber wirklich kindgerecht erklärt. Bitte heben wir das Niveau ein bisschen an. Photosynthese: 6CO2 plus 6H2O plus Lichtenergie wird zu C6H12O6 plus 6O2. Es gibt zwei Hauptphasen. Das erste ist die Lichtreaktion, das ist die Primärreaktion. Dann gibt es noch den Calvin-Zyklus, die Dunkelreaktion. In der Lichtreaktion, die findet in den Thylakoiden der Chloroplasten statt. Chlorophyll absorbiert Lichtenergie. Wasser wird gespalten, das nennt sich Protolyse. 2H2O wird zu 4H plus plus 4E minus plus O2. Dabei entstehen ATP und NADPH als Energieträger. Sauerstoff wird als Nebenprodukt freigesetzt. Ende erste Reaktion. Dunkelreaktion läuft im Strome der Chloroplasten ab. CO2 wird mithilfe der Energie aus ATP und NADPH fixiert. Über mehrere Schritte entsteht dann die Glucose. C6H12O6 benötigt kein direktes Licht, aber die Produkte der Lichtreaktion. Besser so? Jetzt fragst du mich, Jessica, bedeutet das etwa, dass rotlaubige Pflanzen kein Chlorophyll haben? Nun, auch Pflanzen mit roten Blättern haben grünes Chlorophyll. Das ist immer noch da und arbeitet fleißig an der Photosynthese, aber es wird von den anderen Farbstoffen schlichtweg einfach überdeckt. Hauptsächlich von den Anthocyanen. Das sind die roten, violetten oder bläulichen Farbpigmente. Über die Anthocyane sprechen wir gleich auch nochmal, wenn es um die Farbe Blau geht. Du kannst dir das so vorstellen, du trägst ein grünes T-Shirt, darüber eine rote Jacke. Von außen sieht das dann rot aus, aber das grüne T-Shirt, das ist trotzdem immer noch da und funktioniert und hält dich warm. Warum machen Pflanzen das? Die roten Pigmente, die schützen das empfindliche Chlorophyll vor zu starkem Sonnenlicht. Ich habe auch gelesen, dass rote Blätter eine bessere Wärmeregulation haben. Bin mir da aber jetzt ein bisschen unsicher. Vielleicht weißt du da mehr, lass mich das dann bitte wissen. Ob Anthocyane, ob Carotinoide oder Chlorophyll, die Natur ist schlau. Sie kombiniert verschiedene Pigmente, um Energie zu gewinnen, auch um die Pflanze zu schützen. Tatsächlich gibt es auch viele Pflanzen, nicht nur mit grünen Blättern, sondern auch mit grünen Blüten. Die sind nur oft weniger auffällig, weil wir Menschen, wir verbinden Grün nicht mit Blüten, sondern schlichtweg einfach mit Blättern. Wer hat so grüne Blüten? Zum Beispiel die stinkende Nieswurz, Helleborus foetidus. Das ist ein Halbstrauch, wächst horstig und erreicht gut und gerne 60 cm. Die blüht ganz früh im Jahr mit halt grünen Blüten. Manchmal haben die einen leicht rötlichen Blütenrand. Warum heißt die stinkende Nieswurz? Vermutlich zur Warnung, denn sie ist wirklich hochgiftig. Also wenn du mit der arbeiten möchtest bei dir im Garten, sei da ein bisschen aufmerksam. Warum hat die grüne Blüten? Nun, wenn du als Pflanze keine aufwendigen Farbpigmente produzieren musst und die stinkende Nieswurz, die blüht ja zu einer ja eher unwirtlichen Jahreszeit, dann spart das einfach Energie. Zudem hat manch ein Bestäuber gelernt, diese grüne Blüte, da gibt's was für mich, fliegen die dann ganz gezielt an. Bei der stinkenden Nieswurz, da liegen die Nektarien ganz tief unten in der Blüte, sind daher nur für Bienen und Hummeln erreichbar. Mit diesem frühen Nektarangebot ist die Nieswurz unglaublich wichtig, von unschätzbarem Wert, weil zu dieser Zeit blühen halt nur wenige Pflanzen. Die Tiere haben gelernt, dass es dort was zu holen gibt, auch wenn die Blüte nur in Anführungszeichen grün ist. Jetzt fragst du mich vielleicht, Jessica, was meinst du mit nur grün? Sind denn die Blütenfarben unterschiedlich aufwendig in der Produktion für die Pflanze? Tatsächlich ist das so. Blau ist mit Abstand die aufwendigste Blütenfarbe für Pflanzen. Ja, Jessica, warum ist denn Blau so schwierig? Nun, blaue Pigmente sind chemisch wirklich komplex herzustellen. Die Pflanzen müssen spezielle Anthocyane produzieren, ja, natürliche Farbstoffe, um diese dann in einer alkalischen Umgebung zu stabilisieren. Und das kostet Energie. Deswegen gibt es auch nur relativ wenige wirklich blaue Blüten in der Natur. Anthocyane, das sind Farbstoffe, die die Pflanzen rot, blau, violett oder rosa färben. Sozusagen ein kleiner Farbtopf der Natur. Das sind wasserlösliche Farbmoleküle, die die Pflanzen selber herstellen. Um diese Anthocyane, ich habe es schon mal gesagt, ich sage es ein zweites Mal, geht es auch gleich in Teil 2 dieser Podcast-Folge. So, wie ist denn jetzt das Ranking von einfache Farbe zu aufwendige Blütenfarbe zu produzieren? Am einfachsten ist, grün hatten wir schon, die einfachste Farbe ist tatsächlich weiß. Dafür braucht die Pflanze keine Pigmente, es reicht eine Reflexion von Licht. Relativ einfach ist auch gelb. Das sind die Carotinoide, die sind einfach zu produzieren und die sind oft schon in der Pflanze vorhanden. Bisschen aufwendiger ist rot und rosa. Und schwieriger wird jetzt Orange. Das ist eine Kombination aus verschiedenen Carotinoiden. Sehr aufwendig, violett, da braucht es schon komplexe Anthocyanstrukturen und am aufwendigsten, ich hatte es ja schon gesagt, blau. Viele vermeintliche blaue Blüten sind eigentlich violett. Kornblumen, Rittersporn gehören zu den wenigen wirklichen blauen Blüten. Ich hoffe, du bist jetzt motiviert und inspiriert, gleich noch eine Folge zu hören. Ich wünsche dir und deinem Garten alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören. In Hamburg sagt man Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören.